Smürek arbeitet auf Radio Potsdam.
Hallo und guten Morgen auf Radio Potsdam. Sie hören eine Sendung aus der Reihe Smürek arbeitet. Smürek bin ich und arbeiten gehe ich eigentlich täglich, nur körperlich eher selten. Schreibtisch, Besprechungstisch, Computer, Telefon, das sind normalerweise meine Werkzeuge. Diesmal heißt es Mähdrescher, Kartoffelschäler und Futtertrog. Denn seit einigen Monaten bin ich wieder gemeinsam mit dem Agrarmarketingverband des Landes Brandenburg Pro Agro unterwegs, um Jobs in der Landwirtschaft auszuprobieren. Ist so ein alter Jungstraum, denn als sehr junger Mensch habe ich den Wunsch geboren, in sehr vielen Berufen arbeiten zu können, um irgendwie alles mal zu probieren. Und der Traum ist dann in Erfüllung gegangen und gleichzeitig kann ich Ihnen am Radio ein wenig vermitteln, was man da draußen alles erleben kann. Und ich kann zeigen, was diese Berufe ausmacht und was wir vor allem für tolle landwirtschaftliche Betriebe da draußen haben. Diesmal bin ich, wie schon beim letzten Mal, in den Südosten gefahren, also von Potsdam aus über die Bundesstraße 101 an Ludwigsfelde vorbei, über den südlichen Berliner Autobahnring an Jüterbock vorbei, durch den niederen Fleming. Und dann war ich auch schon da. Ziel meiner Reise, das AWO-Reha-Gut Chemlitz. So, haben wir geklärt, wo ich heute arbeiten werde. Jetzt will ich erstmal meinen heutigen Chef etwas näher kennenlernen. Wie er heißt, weiß ich schon, Heiko Ternow. Und natürlich auch das Gut, auf dem ich arbeiten werde, weiß ich auch, wie es heißt. Herr Ternow, Sie sind einer der beiden Geschäftsführer hier auf dem Gut. Verschaffen wir uns erstmal einen Überblick. Was gehört denn alles zum AWO-Reha-Gut Chemlitz?
Ja, also dann nehmen wir mal die Karte hier als Hilfe. Ja,
können Sie jetzt nicht sehen, aber wir können es ja mal versuchen zu beschreiben. Ja,
also ich habe einmal hier einen Lageplan, hier ist ein Luftbild vom Ort und jedes Gebäude, was farblich eingezeichnet ist, gehört uns. Wir haben hier 70 Gebäude zu unterhalten an mehreren Standorten. Das ist einmal der alte Gutshof, dann der Bereich Kartoffellagerung, Kartoffelverarbeitung und die Milchviehanlage mit den Jungrinderstellen. Und dazu bewirtschaften wir 1000 Hektar Ackerland, wie man hier auf dieser großen Karte sieht. Da bauen wir eigentlich alle Getreidearten an, Raps, Erbsen, Lupine und das Futter für unsere Milchkühe. Und überall, wo ein Kreis zu sehen ist, haben wir Kreisberegnungsanlagen, sodass wir in so trockenen Zeiten wie momentan auch die Früchte mit zusätzlichem Wasser zum Ertrag verhelfen können.
Wir sind da ganz unten, glaube ich, ne?
Auf der Karte. Ja. Hier unten ist unser Hof und die Flächen sind alle nördlich davon. Und dann haben wir hier noch einen kleinen Tierpark. Also wir haben auch alle Tierarten bei uns. Wir haben Enten, Gänse, Hühner, Schweine, Dammwild und wie gesagt die 360 Milchkühe mit genauso viel ungefähr nochmal weiblicher Nachzucht.
Okay. Man kann sich das immer schlecht vorstellen, wenn man Hektar sagt. Haben Sie es mal in Fußballfelder umgerechnet?
Ja, ein Fußballfeld ist ein halber Hektar, sind dann 2000 Fußballfelder.
Schnell gemacht, 2000 Fußballfelder groß. Also ein riesiges Areal, was wir jetzt hier sehen, Sie, liebe Hörer, nicht, aber wir gehen noch ein bisschen näher drauf ein. Jetzt frage ich erstmal, AWO, Arbeiterwohlfahrt, steckt in dem Namen mit drin. Warum?
Also der Regionalverband hat ja nach der Wende das Ziel gehabt, sich aufgrund der vielen Essen, die hier für die Heime und Kindergärten gemacht werden, sich selbst zu versorgen. Und dann hat man diesen Betrieb 1995 erworben, um hier Gemüse anzubauen für die Küchen. Und letztendlich, die Kartoffel ist noch geblieben. Also wir bauen hier die Kartoffeln selbst an, lagern die in einem Kühlhaus und schälen hier jeden Tag frisch die Kartoffeln für die Großküchen der Region.
Also die Kernidee ist die Selbstversorgung, ja, dass man sich irgendwie gedacht hat, wir haben so viele Institutionen, Heime, Kinder, Kitas, da machen wir doch einfach Selbstversorgung. Was bedeutet denn Reha? Da ist ja auch Reha mit drin. AWO, Reha, Gut, Chemnitz, Reha.
Ja, also weil das gerade in der Kartoffel ja doch ein Anteil Handarbeit ist, der nicht von der Maschine zu machen geht, sind wir eine gemeinnützige GmbH, weil wir Menschen mit einer Beeinträchtigung hier produktionsintegriert beschäftigen im Rahmen einer Inklusionsabteilung, die in der Kartoffelverarbeitung jeden Tag das Händische, also die Kartoffeln werden von Maschine geschält, aber die müssen ja hinterher nochmal angefasst werden, da ist nochmal ein Schalenreste dran und die werden nachbearbeitet, die großen werden einmal durchgeschnitten, die werden abgepackt, verschweißt, kommissioniert und dort werden diese Menschen beschäftigt.
Hinter uns ist so eine alte Flurkarte. Das deutet darauf hin, dass das schon ziemlich alt ist, das Gut. Ne? Wann ist denn das gegründet worden?
Also historisch gesehen war es mal ein Rittergut, denn zu DDR-Zeiten ein volkseigenes Gut. Und hier hat schon immer Lehrlingsausbildung stattgefunden. Vor der Wende waren hier bis zu 120 Auszubildende jeden Tag beschäftigt. Hier war eine Holzbearbeitung, eine Metallwerkstatt, aber auch damals schon in den Kartoffeln im Stall wurden diese jungen Leute ausgebildet. Und die LBG ringsherum haben eigentlich nur die Arbeitsverträge, die Ausbildungsverträge gemacht und die wurden dann zur Ausbildung hier nach Chemnitz delegiert und hier zentral ausgebildet. Und da gab es im Frühjahr diesen Kooperationsverbund aus Abteilung 1 und 2 und wurden bis zu 8000 Hektar landwirtschaftliche Fläche von hier aus bearbeitet.
Und die Ritter hatten damals wahrscheinlich keine Auszubildenden, also so kleine Ritter?
Ah, das ist ja schon...
wie alt ist denn das her? Wann ging das los? Wissen Sie das? Wann das gegründet wurde?
Das gut. Naja, nach dem Zweiten Weltkrieg dann halt. Wurde das ja verstaatlicht.
Okay, alles klar. Seit wann sind Sie dabei?
Ach, ich bin erst 3 Jahre hier. Ich war mal selbstständig. Also meine Ausbildung hat ja in der Wendezeit angefangen. Ich hatte noch einen Ausbildungsvertrag als Agrotechniker-Mechanisator mit 2-jähriger Ausbildung in der DDR. Und in meiner Ausbildungszeit kam die Wende und wir hatten dann das Angebot, ein drittes Lehrjahr in Niedersachsen zu machen. Und dann bin eigentlich einer mit der Ersten, die nach Berufsbildungsgesetzen Abschluss als Landwirt hier im Osten gemacht haben. Und ich wurde hier in Chemnitz geprüft übrigens.
Nein, das ist ein toller Zufall und auch entsprechend dann auch gut für Ihren täglichen Einsatz hier. Wie geht's Ihnen, wenn Sie hier früh auf den Hof kommen? Welches Gefühl überwiegt meistens?
Also ich fahre jeden Früh eigentlich mit Freude her, weil das macht mir wirklich Spaß. Ich habe das ja von der Pike auf gelernt und jetzt hier diesen Betrieb zu leiten und gerade auch Menschen mit einer Behinderung, die sind eigentlich sehr dankbar und denen eine Teilhabe am Leben ermöglichen, macht das Ganze nochmal sehr speziell und dann macht mir wirklich sehr viel Freude. Also ich habe mein Hobby zu Beruf gemacht, ich muss nie wieder auf Arbeit fahren.
Für den außergewöhnlichen Fall, dass Sie, liebe Hörer, das jetzt nicht rausgehört haben, wie gut ihm das hier geht, will ich nochmal sagen, was Sie nicht sehen können, nämlich die strahlenden Augen. Also das ist alles wahr, was Sie sagen, das stimmt wirklich. Sie scheinen sich wirklich sehr, sehr wohl hier zu fühlen. Was macht eigentlich ein Geschäftsführer? Können Sie mal einen klassischen Arbeitstag beschreiben?
Also ich muss ja die Arbeit organisieren. Wir haben Mitarbeiter, jeder hat seine speziellen Fähigkeiten und da muss man schon ein Gespür für haben, welchen Mitarbeiter kann man mit welcher Arbeit betrauen, denn nur wenn er Spaß hat, gelingt einem das auch letztendlich. Und man muss halt Perspektiven und den Betrieb entwickeln, wie zum Beispiel Investitionen planen, wie mit den Melkrobotern. Das war nicht einfach. Man muss erstmal die Mitarbeiter mitnehmen, überzeugen von dem Projekt. Denn wenn die da keine Lust zu haben, dann machen die zum Schluss so, dass es nicht geht, sodass man die eigentlich täglich begeistern muss für die Arbeit. Und dann ist es eigentlich ein Selbstläufer.
Sie haben viel mit Kartoffeln zu tun und viel mit Schweinen. Da kommen wir noch später drauf. Essen Sie gern Kartoffeln und essen Sie gern Schweinefleisch?
Na, aber selbstverständlich. Gibt doch nichts über einen Schnitzel mit Kartoffeln.
Und wie am liebsten? Also Schnitzelkartoffeln, das ist so das Beste.
Ja, am besten noch Spargel zu.
Gut, da müssen wir noch ein bisschen warten. Ne? Wie viele Beine laufen denn hier auf dem Gut rum? Also fangen wir mit den Zweibeinern an. Wie viele Zweibeiner haben Sie? Wie viele Mitarbeiter?
35 Beschäftigte.
Okay. Hühner gibt es auch?
Ja, das sind auch Zweibeiner.
Wie viele sind das denn?
Ah, 150. Da waren mal ein paar mehr, aber der Fuchs hat hier uns ein bisschen ein paar weggenommen.
Okay. Können wir nochmal zurück zu den Zweibeinern, also zu den Menschen kommen? Auszubildende haben Sie auch, ne?
Die sind mit dabei. Auszubildende über alle 3 Lehrjahre.
Was bilden Sie aus?
Landwirt und Landwirtschaftshelfer.
Und kann man sich da immer mal bewerben, mal wieder?
Ja, wir haben immer wieder Bewerbung und wir haben jetzt erst einen jungen Mann eingestellt im ersten Lehrjahr aus dem Heim in Luckau, der ist auf uns aufmerksam geworden. Wir haben ein Praktikum gemacht und er war begeistert und wir auch von ihm und dann ging das ganz schnell.
Das ist doch schön. Jetzt haben wir über die Zweibeiner gesprochen, jetzt machen wir noch 2 dazu. 4 Beiner, wie viel 4 Beiner? Wir haben es eben schon mal ganz kurz in der Einleitung, in der Anmoderation gesagt. Sie haben einen Haufen Kühe, haben es auch schon gesagt, aber nochmal gesagt, wie viel laufen hier rum?
Also 360 Milchkühe und nochmal ungefähr genauso viel Jungrinder und dann halt mehrere Schweine, Dammwild, Schafe, Ziegen, hier ist eigentlich alles vorzufinden. Da schaffe ich jetzt nicht die ganzen Beine da zu zählen.
Aber ich lerne die heute alle noch kennen oder die meisten.
Wir fahren da ja mal rum.
Genau. Nicht gut. Alles klar. Was darf ich denn heute machen?
Ja, also wir können mal zu den Melkrobotern fahren. Die müssen ja betreut werden. Da vergisst doch mal eine Kuh, dass sie dran ist mit Melken. Die muss mal geholt werden. Aber wir können auch bei den Hühnern die Eier abnehmen, Kartoffeldämpfer durchdrehen oder Mähdrescher mal mitfahren.
Machen wir doch. Sie, liebe Hörer, hören jetzt erstmal ein bisschen Musik und dann geht's nachher gleich weiter. Call me what you wanna, I'll
be what you want. Smürek arbeitet auf Radio Potsdam.
Wieder zurück in der Sendung Smürek arbeitet, in der ich mich mit den Jobs dieser Zeit auseinandersetze, jetzt besonders mit der Landwirtschaft. Und diesmal mache ich einen Job, von dem ich irgendwie eine romantische Vorstellung habe. Man sieht es im Film meistens vom Sonnenuntergang, wenn die Geräte über die Felder fahren und der Ehrenstaub sich über die Felder legt. Genau, ich rede vom Mähdrescher. Und das war meine große Aufgabe des Tages, der Woche, des Monats, Mähdrescher fahren. So, jetzt ist soweit. Wir hören jetzt wieder andere Geräusche. Ich darf jetzt gleich Mähdrescher fahren. Ich stehe hier davor, Riesending. Kurze Frage noch, wie ist es, wenn man in Mähdrescher einkaufen geht, worauf muss man da achten? Mähdrescher ist doch sicherlich nicht gleich Mähdrescher, was ist das hier für einer?
Nein, da gibt es halt verschiedene Hersteller und unterschiedliche Drusssysteme und da muss man halt den passenden für den Betrieb finden. Es gibt verschiedene Schneidwerksbreiten von 5 Meter bis 12 Meter, und, aber die sind auch entsprechend teuer. Nicht? So ein Mähdrescher, der kostet eine 500.000 unter Umständen und da kann man eigentlich 2 Häuser von bauen. Von daher muss man sich diese Investition wirklich genau überlegen.
Das hier ist der W650.
Ja, genau. Das ist ein John Deere, ein Schüttler-Mähdrescher, weil wir auch Stroh brauchen für unseren Betrieb. Und deswegen haben wir uns genau diesen ausgesucht.
Ich habe bei meinem Auto R19-Felgen, das ist hier die R32, sehe ich gerade.
Ja, die sind ein bisschen größer, die Räder.
Ganz schön groß, ja. Kann man mit dem alles dreschen oder gibt es da verschiedene Aufsätze oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also für das Getreide ist ein Universalschneidwerk, aber heute dreschen wir Raps. Das ist eine Ölfrucht und diese Rapskörner sitzen in einer Schote. Deswegen ist vorne eine Verlängerung vom Schneidwerk, dass das Messer weiter vorne sitzt, damit man die Schoten, die praktisch aufplatzen, abfallen, noch auffängt und mit durch die Maschine bekommt.
Okay, wir machen Raps. Ist es dieses Jahr gut gewachsen? Wir hatten ja relativ viel Regen.
Ja, also er sah eigentlich viel besser aus vor der Ernte, als wie er jetzt drischt. Also das ist eigentlich ein bisschen enttäuschend. Der Juni war zu trocken und da hat ein bisschen der Regen gefehlt. So, dass wir dann wirklich nur eine durchschnittliche Ernte haben und nicht die Riesenernte ansteht, die wir eigentlich erhofft hatten.
Wann ist denn die beste Erntezeit?
Ah, das ist jetzt, Wind muss gehen und Sonne, heute ist bestes Ruschwetter.
Es gibt ja die sogenannte Fruchtfolge. Man macht einen regelmäßigen Wechsel der Frucht, damit der Boden gut fruchtbar bleibt. Was war hier letztes Jahr und was wird nächstes Jahr hier sein?
Also im letzten Jahr war hier Weizen gewesen, jetzt steht der Raps und für nächstes Jahr ist hier Wintergerste geplant.
Alles klar. So, jetzt zum Mähdrescher fahren. Ich gehe da jetzt mal hoch. Ne? Ja. Welche Fahrerlaubnis braucht man normalerweise?
Hier reicht ein einfacher T-Führerschein oder Autoführerschein, dann kann man mit dieser Maschine fahren.
Wirklich?
Ich selber nicht verstehen. Krass. Aber das ist wirklich Verantwortung mit dieser Riesenmaschine. Auf dem Acker ist kein Problem, aber Straße ist schon sehr anspruchsvoll.
Ja, kann ich mir vorstellen. Was muss ich alles beachten, wenn ich oben bin?
Ja, also wichtig ist hier, da ist ein Beifahrersitz, darauf Platz nehmen und nicht an den ganzen vielen bunten Schalter rumfummeln, weil das ist wirklich, die Maschine ist einmal eingestellt, wird von GPS, wird der Mähdrescher gerade übers Feld gezogen.
Ach, wirklich?
Also ja, der Mitarbeiter hier, mein Delf, der ist eigentlich nur zur Überwachung der Maschine, der macht eigentlich alles selber.
Der Delf heißt in Wirklichkeit Delf Krüger, ne? Und ist Schlosser und macht aber auch Mähdrescherfahren.
Genau, Mähdrescher ist halt seine Leidenschaft und das wollte ich ihm nicht wegnehmen. Er fehlt uns manchmal jetzt, wenn mal was kaputt ist, aber dann kann ich mal zwischendurch fahren, wenn er rennen muss. Und
sehr gut, okay. Dann gehe ich jetzt mal hoch. Ja, dann gucke ich mal.
So, dann bin ich zunächst erstmal hochgeklettert auf den Mähdrescher, habe mich vorne in die kleine Kabine mit reingesetzt, Tür zu, und dann ist der Mitarbeiter am Steuer mit mir losgefahren.
So, jetzt sitze ich hier oben drauf und nehme mir der Delf. Delf, du lenkst gerade noch, das finde ich ganz okay. Wir nehmen jetzt hier gerade Kurs auf den letzten Streifen hier erstmal, ne?
Auf das Rapsfeld, ja.
Genau. Was machst denn du jetzt gerade aktiv hier auf dem Mähdrescher?
Na, erstmal die Schneidwerkshöhe einstellen.
Die was? Die Schneidwerkshöhe, ja, okay.
Schneidwerkshöhe, und dann drösche ich sozusagen und beobachte, wie der Gutfluss von dem Raps in den Mähdrescher reinkommt.
Und wie stellt man so eine Höhe ein? Das heißt zum Gefühl dann? Oder?
Ich habe ein Gefühl, und so, dass ich immer alle Schoten kriege, dass bloß die Stängel stehen bleiben vom Raps.
Alles klar. Und sind ganz viele Anzeigen noch zu sehen hier oben. Zum Beispiel ein riesen Monitor, sieht aus wie auf einer großen Fähre oben. Ja,
das ist das GPS, wo ich dann nicht mehr lenken muss. Da habe ich meine 7,50 Meter Schneidwerksbreite eingestellt. Und dann kann ich jede Bahn immer schön volles Schneidwerk fahren.
Da lenkt er im Prinzip automatisch durch das GPS.
Genau,
da
brauche ich nicht mehr lenken, genau.
Okay. Und dann sind hier noch so ein paar Zahlen auf so einem Display. Was zeigen wir hier? Tank ist noch dreiviertel voll?
Ja, habe ich Motorauslastung, Tankanzeige, dann habe ich Motortemperatur, dann habe ich hier noch Schüttlerverluste und Siebverluste und Überkehr, wie viele Körner da durchgehen und nochmal gereinigt werden. Und dann habe ich meine Geschwindigkeit.
Das ist ja für die Autofahrer ja eigentlich die interessanteste Anzeige, und die steht gerade bei 6,0 km/h, richtig?
Genau.
Also 6 Kilometer würden wir schaffen, wenn wir jetzt hier so weitermachen.
Genau.
Okay, das ist, aber da hinten, da rechts sind ein Haufen Knöpfe. Was ist das denn da? Ein Haufen Buchstaben? Was kann man damit machen?
Na, hier kann ich meine ganze Sieber einstellen vom Dröscher. Denn wenn ich Fehlercodes habe, dann kann ich die bestätigen oder auslesen. Oder ich kann auch meine ganze Anzeige verändern, wo ich dann sozusagen Öltemperatur mir noch anzeigen lasse, Außentemperatur vom Mähdrescher, also sozusagen was draußen ist. Denn die Hektar, die ich schaffe in einer Stunde. Und Fruchtarten muss ich ja einstellen, wie jetzt ist Raps. Und vorher musste ich ja Roggen, Weizen und alles sowas einstellen.
Das ist ja eine Menge. Ja. Delf, was ist das Schönste für dich hier am Mähdrescher fahren? Warum machst du das so gern?
Also man kann mal ein bisschen abschalten und man ist also sozusagen in der Natur und kann, sag ich mal, so wie man den Ertrag, sag ich mal, kriegt sozusagen, kann man das eben, sag ich mal, schön beobachten. Und ich mache das eben seit 20 Jahren und ja, das gefällt mir eben.
Und dann wollte ich natürlich selber wissen, warum das so viel Spaß macht und warum man nach 20 Jahren noch sagt, es macht immer noch Spaß. Ich bin raus aus der Kabine, Delf ist raus aus der Kabine, ich bin als erstes wieder rein in die Kabine und dann kam Delf wieder hinterher, wir haben die Plätze getauscht, ging oben nicht, war zu eng, mussten wir einmal aussteigen und dann kam der ganz große Moment. Ich, Frank Smürek, am Steuer eines Mähdreschers.
So, jetzt, okay, was mache ich jetzt?
Da unten rufdrücken und das Lenkrad erstmal einstellen.
So, Lenkrad einstellen, loslassen unten wieder?
Ja.
Genau, so, okay, passt.
So, jetzt den Fahrhebel bedienen.
Ja. Wohin? Ach so.
Nach vorne.
Nach vorne.
Dann geht er vorwärts und wenn man sozusagen nach hinten, dann geht er rückwärts.
Alles klar. Wo soll ich hinfahren?
Nach da.
Also einfach lenken, ja?
Mhm. Gut. Besser an der Kugel, dann geht er schneller.
Ja, okay. Kann ich auch ein bisschen schneller? Oder
ja, ja.
So, jetzt fahren wir um die Ecke. Ja. Noch schneller oder ist es okay so?
Vollgas.
Vollgas?
So wie man sich das
macht. Ah, okay. Und jetzt fahre ich wieder geradeaus, oder?
Ja.
Okay.
Sozusagen der nächste Anfang ist.
Okay, fahren wir mal. Achso, Entschuldigung, jetzt habe ich rückwärts.
Fährt man mit der linken Seite sozusagen, fällt man den sozusagen. Den nächsten Schlag an, das nächste Antreiben sozusagen.
Ah ja, okay. Und jetzt fahre ich ein bisschen schneller mal, wa?
Mhm. Ah. Der geht nicht schneller wie 9 km/h am zweiten Gang.
Also, hier gibt es verschiedene Gänge. Wie viele Gänge hat es?
Drei.
Drei, okay. So. Soll ich jetzt schon einlenken oder noch nicht?
Nee, noch ein bisschen.
Noch ein bisschen.
Und dann müsste man mal das Schneidwerk einschalten.
Soll ich mal Stopp machen erstmal?
Ja.
Der bremst sozusagen, wenn ich hier vom Gas oder vom. Genau, gehe. Und jetzt Schneidwerk einschalten wie?
Über den gelben Hebel da, den da?
Den?
Ja, nach vorne.
Nach vorne, okay.
Runter.
Runter und nach vorne.
Genau.
Ah, Schneidwerk ist eingeschaltet.
Das Problem ist, wir hätten jetzt ein bisschen weiter nach links hier muss nochmal, weil der hinten mit dem Arsch ausschwenkt.
Hinten mit dem
Aber
Arsch.
Aber hier ist nicht so schlimm, hier ist jetzt kein Boom oder so.
Ja, alles klar.
Gut, jetzt nach links fahren.
Nach links, ja. Soll ich schon mal voll links einlenken?
Ja, immer rum.
So, und dann auch Gas. Erstmal einlenken und jetzt Gas geben, okay? Okay. So, also das ist wirklich eine ganz große Sache.
Ja.
Also wenn du mal Unterstützung brauchst, komm ich. Ist das gut so?
25 Tage fahren wir im Jahr ungefähr, also in der Ernte.
Okay. Und jetzt soll ich wieder was machen?
Jetzt anpeilen, die linke Spur hier.
So, ja.
Also die linke Kante vom Schlag.
Noch ein bisschen mehr rüber?
Nee, links.
Dann erstmal halten, so.
Ja, noch ein bisschen rüber.
Okay.
Also ein bisschen vorfahren noch.
Ja, warte.
Wir können ja das alles ein bisschen langer machen.
So?
So, jetzt ja.
Und jetzt ist es gut so, oder?
Jetzt müsste man die Höhe annehmen sozusagen.
Ja, die Höhe. Wie mache ich das?
Habe ich hier einen Hebel sozusagen. Ja. Mit dem kann ich hoch und runter machen. Nach unten drücken ist sozusagen runter das Schneidwerk und nach oben drücken ist oben, nach oben das Schneidwerk.
Soll ich nach oben oder?
Nee, nach unten.
Nach unten?
Wir müssen sozusagen die Schoten alle kriegen.
Sag mal, wie lange, wie weit?
Immer runter. Ich habe da eigentlich die Zahl immer ungefähr, 350 habe ich da ungefähr immer.
Okay.
Oder 360.
Bisschen höher wieder?
Ja, da kann ich mich immer ein bisschen dran halten.
360, ja, so. 370 ist zu viel, 360 ist wie jetzt beim Fleisch und noch ein bisschen weniger, ja, 350.
Genau.
350, ha, genau, ja, 40, okay, alles klar.
Und jetzt habe ich hier noch die Haspel, da kann ich oben mal dann noch hoch und runter machen, um die Ähren, sag ich mal, einzuholen.
Genau, und die Haspel ist das, was sich vorne dreht, ne? Das, was man vom Mähdrescher also am meisten sieht vorne, dieses Riesending, ja, was sich so dreht, und das ist dafür da, das so ein bisschen rein zu sortieren. Ne?
Genau, und das kann ich auch noch mit der Geschwindigkeit des Dreschers anpassen, dass es nicht zu langsam ist, dann würde es ja auch den Gutsfluss stoppen sozusagen.
Okay, und was mache ich mit der Haspel jetzt?
Na, jetzt kann man erstmal rinfahren und dann kann man zur Not die Haspel ein Stück runter machen.
Okay, und sollen wir jetzt einfach geradeaus fahren, oder?
Mal geradeaus fahren, ja.
Siehst du jetzt, ob das Lenkrad eingedreht ist oder soll ich es noch ein bisschen wegdrehen?
Ich gucke dann meistens immer sozusagen in den Spiegel, dann mit den Reifen, ob ich denn einigermaßen gerade stehe.
Ja, kann ich ja so noch ein bisschen, wa?
Ja.
Soll ich mal probieren ein Stück?
Können wir mal langsam rinfahren.
Jetzt. So,
Ja, ein bisschen rüber noch. Na, links.
Links,
ja.
Noch weiter?
Immer weiter noch.
Noch weiter?
Ja. So? So, lass mal alles haben, ja, ist gut. Jetzt wieder zurück. Wir müssen ja. wieder zurück. Ein bisschen die Haspel runter.
Haspel runter, Sekunde.
Ja. Ja, gut. Dann machen wir das GPS mal ein, hier auf den Lenker. Ja, jetzt zieht er sich gleich von alleine. Ein bisschen die Haspel noch runter, dass er wieder zieht.
So?
Ja.
Gut?
Ja. Ha! Jetzt noch ein bisschen schneller.
Sehr gern schneller. Ja, wir waren jetzt erst bei 1,8 km/h. Jetzt erhöhen wir das mal drastisch auf 3 km/h. 3,7 km/h, 3,9.
Ja, hier müssen wir ein bisschen 4. langsamer machen.
Hier machen wir langsamer.
Ein bisschen Grünes drin.
Okay.
Dann tut er nämlich Knurren, dann hat der Mähdrescher ein bisschen Probleme.
Also machen wir 4 km/h sozusagen. Oh, okay. Ja? Okay.
Jetzt kann man die Haspel wieder hochnehmen, weil der Gutsfluss ist gegeben.
Okay, dann nehme ich.
Dann schlagen wir nicht die Schoten so.
Dann mache ich die wieder hoch.
Ja, so ist okay.
So ist okay?
Ja.
Gut.
Ja, und jetzt kann man sich ein bisschen ausruhen. Jetzt hat man alles einigermaßen gleiche Höhe. Jetzt kann man ein bisschen entspannen.
Herrlich.
Ja.
Entspannen kann man, weil das GPS, also die Steuerung über Satelliten, das Fahrzeug übernimmt und man kann stolz wie Bolle auf dem Bock sitzen und freundlich in die Landschaft winken. Mähdrescher fahren ist ganz großes Kino. Nachdem wir dann mit fast 7 km/h die Rapsbahn abgemäht haben, wollte ich vom Chef Heiko Terno noch wissen, wie das eigentlich mit dem Wetter ist und dem Mähen. Wann wird eigentlich entschieden, ob gemäht wird? Man guckt ja immer auf seine Wetter-Apps, wenn man rausgeht, was man anziehen soll. Hier ist es, glaube ich, noch mal viel entscheidender, ne?
Ja, entscheidend ist eigentlich die Kornfeuchte. Der Raps darf nur eine Restfeuchte haben von 9% und dann können wir ernten.
Das heißt, wenn ich abends dann auf das Wetterradar gucke, muss ich gucken, es darf auf keinen Fall regnen oder nur wenig.
Nein.
Oder?
Nein, man braucht Sonne und Wind, das muss trocken sein und das ist meine 30. Ernte. Irgendwann hat man dann auch ein Gespür dafür, wo kann man auf welche Fläche fahren, was geht heute zu ernten.
Und jetzt haben wir ja hier abgeerntet und jetzt stehen hier noch so Stängel rum. Was passiert denn damit?
Ja, also wir warten jetzt ein bisschen, dass die ein bisschen mürbe werden, dann mulchen wir die ab und machen dann eine leichte Bodenbearbeitung. Wir können ja nicht alle Rapskörner ernten, wir haben ja so bis zu 1% Verluste, die Körner liegen jetzt auf der Fläche und die bringen wir zum Auflaufen, um sie hinterher zu zerstören und ein sauberes Feld zu haben für die nächste Frucht.
Wie bringt man die zum Auflaufen?
Na, indem man eine leichte Bodenbearbeitung macht und sie mit Erde überschüttet, so 1-2 Zentimeter, dann durch die Bodenfeuchte wächst eine zarte Rapspflanze und die zerstören wir dann durch einen Grubber oder flügen sie unter und haben dadurch ein sauberes Feld für die nächste Frucht.
Das heißt, wie oft fährt man noch hier drüber, bis dann die nächste Frucht reingeht?
Das kommt drauf an, 2 bis 3 Mal, je nach Witterung.
Zurück vom Feld ins Studio. Es gibt Musik und danach gehen wir rein in die Kartoffeln und raus aus den Kartoffeln. I see you
Smürek arbeitet auf Radio Potsdam.
Zurück bei Smürek arbeitet und ich möchte den nächsten Teil der Sendung mit einem Zitat von Christopher Columbus beginnen. Der hatte damals in Amerika in sein Bordbuch geschrieben: Meines Dafürhaltens gibt es auf diesen Inseln viele Kräuter und Pflanzen, die man in Spanien sehr zu schätzen wissen wird, die man zu Heilzwecken oder als Gewürze verwenden kann. Allein sind sie mir unbekannt, was mir viel Kummer macht. Wir helfen Ihnen mal und beleuchten eine dieser Pflanzen, denn sie wächst auch hier auf dem AWO Reha Gut Chemnitz. Sie wissen es natürlich, es geht um die Kartoffel. Auf wie viel Hektar bauen Sie Kartoffeln an?
Speisekartoffeln bauen wir auf 15 Hektar an, unter Bewässerung, sodass wir einen ziemlich hohen Ertrag haben. Wir ernten da ungefähr 50 Tonnen vom Hektar Kartoffeln, sodass die übers Jahr für die Versorgung reichen.
Rechnen Sie noch, Sie sind so gut drin, rechnen Sie doch mal im Fußballfelder um.
Na, das sind dann 30 Fußballfelder Kartoffeln.
Okay, können wir mal ein bisschen Kartoffelkunde machen? Welche Kartoffelarten gibt es eigentlich?
Also Kartoffelarten, es gibt ja, geht hauptsächlich nach der Kocheigenschaft. Vorwiegend festkochen, kochen, mehlig kochen, danach werden die sortiert. Die haben komischerweise alle Mädchennamen. Also die Kartoffelsorten haben alle Mädchennamen. Gibt es über 1000 Sorten in Deutschland. Und wir bauen eigentlich nur festkochende Sorten an, weil bei der Kartinenversorgung werden ja die Kartoffeln früh morgens schon gekocht, abgekübelt, dann in die Einrichtung transportiert und da dämpfen die ja immer noch nach. Und mehlige Kartoffeln würden so zerfallen, dass eigentlich nur festkochende für diese Art der Versorgung geeignet sind.
Okay, wann wird die Kartoffel gepflanzt?
Die Kartoffel wird im Frühjahr gepflanzt, so März, April, je nach Bodentemperatur.
Was ist jetzt hier gerade so laut?
Jetzt werden Kartoffeln aus dem Vorratsbunker in die Schälmaschine befördert. Wir können ja mal gucken gehen.
Ja, machen wir mal. Gehen wir mal gucken.
Ah, jetzt wird es noch lauter.
Das sind die rohen Kartoffeln, die werden jetzt hier gewaschen, dann hochgefördert und in den Vorratsbehälter vor der Schälmaschine.
Ah ja, da staubt es auch ganz schön. Gehen wir mal wieder raus. So, jetzt sind wir mal ein bisschen davor gegangen, weil es doch ganz schön laut ist. Also, Kartoffeln wird dann gepflanzt, einmal noch.
März, April, je nach Bodentemperatur.
Da wird dann auch richtig die Kartoffel in die Erde getan, ne? Und daraus wächst die Pflanze, richtig?
Also wir haben eine Maschine, die legt 4 Reihen gleichzeitig. Die wird einmal in Damm gelegt, der wird einmal angehäufelt und dann fassen wir die nie wieder an. Und in jede zweite Reihe wird ein Gießschlauch mit ausgelegt, in dem wir später die Wasserversorgung sicherstellen.
Und man sieht das ja ein bisschen, wenn man in der Speisekammer zu Hause die Kartoffeln länger liegen lässt, da kommen ja dann so kleine Fortsätze raus. Das sind ja dann eigentlich dann die Pflanzen.
Das sind die Keime, mit denen die Kartoffeln losgehen. Und das unterbinden wir bei uns in der Lagerung, indem wir den temperiertes Kühlhaus und bei konstant 5 Grad lagern, sodass wir die bis ins nächste Jahr im Sommer halten können.
Also 5 Grad ist die beste Temperatur für die Kartoffeln.
Richtig. Kühlschrank ist eigentlich zu kalt. Wenn man einen kalten, dunklen Keller hat, wichtig ist dunkel, dass die Kartoffel nicht grün wird, dann kann man die wirklich so lange lagern.
Okay, was sind die besten Wachstumsbedingungen für die Kartoffel?
Ja, die Kartoffel braucht viel Wasser, aber auch natürlich Wärme. Dieses Frühjahr war eben bescheiden, weil es lange kalt war und die Kartoffel hat mal 8 Wochen gebraucht, ehe sie aus der Erde kam. Das war ein bisschen unglücklich. Wir sind dieses Jahr eigentlich spät angefangen mit der Ernte.
Was ist eigentlich mit dem Kartoffelkäfer? Gibt es den noch? Also meine Mutter hat mal erzählt, als sie klein war, musste die früher stundenlang aufs Feld, um die Dinger abzulesen.
Ja klar, gibt es Kartoffelkäfer noch, aber da gibt es heute weiche chemische Varianten, mit denen man den bekämpfen kann.
Okay, muss man nicht mehr per Hand? Und
nee, gar nicht.
Haben Sie mal einen gesehen hier noch? Oder?
Ja, danach gehen wir ja. Also wir gehen nach dem Schadschwellenprinzip. Erst wenn eine bestimmte Anzahl Käfer auf den Pflanzen zu finden sind, führen wir so eine Maßnahme durch.
Wie viel Kilo pro Tag ernten Sie?
Also jetzt ernten wir immer einmal die Woche, also Montag roden wir, was wir die Woche brauchen, aber im September ernten wir den ganzen Bestand, lagern den ein in der Halle und dann nehmen wir die aus dem Lager.
Sie verkaufen die Kartoffeln ja dann auch geschält. Wir haben es ja auch gerade schon ein bisschen gesehen und auch vor allem gehört. Sie haben eine Schälanlage. Muss ich jetzt hier alle Kartoffeln schälen, die ich hier sehe?
Nee, das wird schon von einer Maschine gemacht. Also wir haben so Schältöpfe, der wird die Kartoffel mechanisch vorgeschält. Was als Handarbeit bleibt, dass immer noch Schalenreste sind oder wenn mal so ein schwarzer Pups ist. Und die großen Kartoffeln, die müssen halt von Hand noch einmal durchgeschnitten werden. Und dann wird automatisch gewogen, in einen Sack abgefüllt und der wird dann vakuumiert eingeschweißt. Und so ist die geschälte Kartoffel gekühlt bis zu 7 Tage lang haltbar.
Fantastisch. Und Sie haben eine Schälanlage, wollen wir da kurz hingehen? Sie erklären kurz, wie die geht,
ja,
wie die funktioniert. Und dann arbeite ich hier nochmal kurz mit, ne? Oder auch länger und schneide so ein paar Sachen raus, ne? Aus den Kartoffeln. Ja. Wollten wir ja auch machen. Und jetzt ja, gehen wir hier mal rein. Genau. Das ist die Schälanlage. Wie geht das?
Also die rohe Kartoffel geht hier in diesen Behälter, wird gewaschen, dann da in den Vorratsbehälter und die Maschine fördert die mit einer Schnecke hoch in diesen Schältopf. Da läuft ein Messer und da werden die Kartoffeln halt vorgeschält und die Schalen werden über den Wasserstrom rausgefördert, werden mit der Schnecke dann vom Wasser getrennt und später im Stall an die Rinder verfüttert.
Fantastisch. Und jetzt machen Sie was?
Jetzt gehen wir mal vor hier ans Band und dann nehmen wir hier mal ein Messer.
Hier liegen so Messer wie zu Hause in der Küche auch. Ich nehme das blaue, passt zu Radio Potsdam, genau. Ja, und dann... Ja, gerne.
So, jetzt mache ich was. Und dann nimmt man hier die Kartoffel gerade so wie hier.
Ja, okay.
Und dann muss hier dieser braune Pups muss einfach nur weggeschnitten werden.
Einfach so...
Ruhig einen glatten Schnitt machen, nicht so aushöhlen.
Ach so, nicht aushöhlen,
Entschuldigung. Hier, die Frauen zeigen das mal hier. Wenn
ja,
du guckst, okay, einfach gerade wegschneiden.
Einfach gerade wegschneiden.
Ja.
Nehme ich die auch?
Ja, genau. Ja, da muss man dann mal ein bisschen gucken.
So?
Ja, genau, so ist super.
Okay.
So ist super.
Dann nehme ich die hier wieder. Das ist eigentlich eine schöne Arbeit.
Denn sowas will man ja nicht auf dem Teller haben, wenn an der Kartoffel noch so ein Pups drauf ist.
Aber zu Hause höhle ich aus. Da mache ich eigentlich keinen.
Ja,
ich will ja so viel wie möglich Kartoffeln behalten. Na ja, gut. Aber hier
ja,
ist gut.
Das ist richtig.
Ja.
Das ist ja nicht verloren, wir verfüttern das ja nochmal.
Ja, ist okay. So, abgeschnitten.
Ah, das ist aber sehr super.
Noch ein bisschen? So?
Das ist geeignet, da müssen wir nachher mal reden über eine Arbeit. Ja, ja, das kann ruhig alles weg.
Mache ich hier denn auch noch weg?
Das kann ruhig alles weg.
Okay. So, dann nehme ich das hier noch.
Wir haben da aber schnell einen Blick für entwickelt.
Ja, total. Ich bin der Kartoffelschneider, auch vor dem Herrn.
Immer. Ja, wie ist gleich begeistert hier.
Ja, genau. Super. Okay, und was machen wir jetzt noch?
Jetzt gehen wir mal hier zur Absackanlage.
Genau.
Lisa wird das mal zeigen.
Die Lisa zeigt mal. Hallo Lisa, hier wird abgefüllt, ja, in die Tüten.
Erstmal achten, dass ich auf 10 Kilo habe.
10 Kilo, ja?
Genau. Okay. Da lege ich erstmal noch zu, wegen dem Beugel. Ganz wichtig. Flasche Erdbeer.
Okay, wir haben jetzt also eine Waage, wir wiegen ab, es sollen 10 Kilo sein und dann wird das zugemacht, ne?
Genau.
Wird eingeschweißt.
Die Luft aus dem Sack rausgesaugt und die Naht vorne verschweißt.
Ja, 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 okay, alles klar. Und das machen wir hier. Das wird dann so hingelegt. Und dann fährt man mit dem Ding da drüber. Sieht aus wie ein riesen Waffeleisen.
Ja, genau.
Bloß riesig.
Dass der Rad schön sauber hier aufliegt.
Ja,
dass
okay.
Die Naht tadellos geschweißt wird und wirklich unter Luftabschluss vakuumiert wird.
Okay, alles klar.
Denn wenn der Sack Luft zieht, ist die Kartoffel innerhalb von einer Nacht unbrauchbar, nicht?
Okay, und jetzt nehme ich das und mache das hoch, oder?
Ja, hier rüberschwenken.
Rüberschwenken, Achtung, Finger und... Wie lange?
Ja. Wie die Luft rausgesaugt wird und die Naht geschweißt wird.
Jetzt ist die Luft raus. Wie lange muss ich jetzt halten hier?
Die kommen jetzt ins Kühlhaus und dann werden eigentlich morgen früh ausgefahren, kann dann an der Küche innerhalb der einer Woche verarbeitet werden.
Okay, und
wichtig ist hier noch ein Aufkleber aufnehmen.
Aber selbstverständlich, ja klar. So, nehmen wir wieder hoch. Aufkleber hoch. Und den machen wir jetzt hier drauf. War noch nicht richtig?
Ja, war nicht richtig.
Oh, ich habe es nicht richtig gemacht.
Ah. Keine leichte Aufgabe.
Wie lange muss man den halten?
Nee, den muss man runterdrücken.
Ach so.
Normalerweise saugt er sich an.
Guck ich mal. Sehen Sie es mir nach, ist mein erster Sack.
Ah. Was? Kein Meister vom Himmel gefallen.
Okay, jetzt geht's. Wie lange denn? Kriegt man ein Signal oder irgendwas?
Der geht dann eigentlich automatisch hoch und nicht hochfallen. Der geht dann hoch, wenn er fertig ist.
Ach so, alles klar. Gucken wir mal. Okay, und dann wird beliefert. Sie haben es erzählt, Sie haben eigene Kindergärten.
Ja, die praktisch in so eine Kisten. Dadurch werden die Säcke nicht übereinander belastet, sondern die liegen sind immer bloß zwei Säcke und nehmen die Kisten das Gewicht auf. Und sonst ist die Gefahr, dass die untersten Säcke aufgedrückt werden.
Okay.
Und dann haben wir hier eine Kühlzelle hinten, wo wir die eben die fertige Ware lagern können.
Wollen wir dann nochmal reingucken, wie viel Grad sind da drin? Ach, 5 Grad.
Da sind die 5 Grad drin.
Mal gucken, wie 5 Grad sich...
Weil wir wirklich nur jeden Tag schälen, was wir früh ausfahren.
5 Grad ist ganz schön kalt.
Ja, ja.
Okay, okay, und ich werde dann einfach noch ein paar Kartoffeln schneiden, okay?
Ja, gerne.
Genau, geschnitten habe ich noch ein wenig und nach der nächsten Musik besuchen wir das Brandenburger Kartoffelschwein. Mal sehen, wie es ihm geht. Ach, halt, eine Frage habe ich noch. Warum haben Kartoffelsorten eigentlich alle Mädchennamen? Wer weiß. Also, bis gleich.
Permanenter Jetlag.
Smürek arbeitet auf Radio Potsdam.
Zurück bei Smürek arbeitet mit dem Verband Pro Agro direkt aus der Landwirtschaft und nun ging es in den Schweinestall. Sie sagen ja in einem Video, einem Werbespot, den ich mal gesehen habe, Sie haben gut gelaunte Kühe und super entspannte Schweine. Wann ist denn eine Kuh gut gelaunt und wann ist ein Schwein super entspannt?
Also eine Kuh gibt das ja immer wieder über die Milchleistung. Eine Kuh, die viel Milch gibt, die muss sich eigentlich wohlfühlen, sonst würde sie nicht so viel Milch geben. Und beim Schwein ist es halt, dass sie stressfrei sind, Bewegung haben. Und ich meine, wir halten die hier nun besonders auf Stroh und mit Freiland Kontakt. Das ist schon was Besonderes. Und ist halt auch ein besonderes Produkt, was wir hier erzeugen. Ist eigentlich aber Manufaktur, es ist viel Handarbeit. Wir müssen die Kartoffeln mit der Hand in Dämpfer dämpfen, durchdrehen, dann mit einem Eimer hergehen, füttern, mit der Hand hier ausmisten. Und dat, also so kann man nicht die gesamte Bevölkerung ernähren. Aber wer mal Lust hat auf ein besonderes Stück Fleisch, der kann das märkische Kartoffelschwein da erwerben beim Mietbringer.
Okay, und die Schweine leben also hier wirklich mit viel Auslaufen, viel Platz, ne? Draußen und drin, können Sie sich aussuchen?
Ja, ja, genau. Man sieht ja, bei der Hitze sind die gerne drin im Schatten.
Ja, absolut. Wenn man hier als Schwein zur Welt kommt, dann geht es einem also richtig gut. Haben die Schweine auch Namen hier? Also,
nö, Namen haben die nicht. Die heißen alle Borsti.
Borsti, das märkische Kartoffelschwein. Gibt also, sagt ja der Name schon, Kartoffeln auf dem Speiseplan, festkochend.
Ja, das sind diese kleinen Kartoffeln, die also nicht schälfähig sind, die wir vorher absortieren und die dämpfen und verfüttern wir hier. Ja. Die Natur hat halt ihre Launen, das werden nicht alles große, schöne Kartoffeln, wie wir sie eigentlich wollen.
Ja. Ist noch was anderes auf der Speisekarte hier im Schweinerestaurant?
Getreideschrot noch. Also aus unserer eigenen Ernte kommt alle 14 Tage so ein LKW, der malt das Getreide zu so einem feinen Schrot und das verfüttern wir hier noch. Nur mit Kartoffeln geht es eben auch nicht.
Wenn man dann den Schweinebraten isst, dann brauchen wir ja eigentlich keine Kartoffeln mehr, die sind ja schon im Braten drin. Ne? Dann brauchen wir nur noch Gemüse.
Von der Sache her, ja.
Okay. Okay, wenn man nicht märkisches Kartoffelschwein heißt, und es gibt auch noch ein Apfelschwein, ja, es gibt ja verschiedene andere noch, wie heißt man, müsste man dann eigentlich heißen, was kriegen die Schweine sonst, wenn sie keine Kartoffeln
kriegen? Die kriegen eigentlich nur Getreideschrot, weil das Einfachste ist und mechanisch halt funktioniert.
Wie oft füttern Sie die Schweine?
Die kriegen zweimal am Tag, früh und Abend.
Okay. Und das sind die Kartoffeln, die werden da hinten, haben wir gerade gesehen, noch ein bisschen aufbereitet, ne?
Ja, also man muss, der Schweineverdauungstrakt ist ja ähnlich wie bei Menschen, deswegen muss man auch die Kartoffel hier garen.
Okay, wie lange dürfen die Schweine denn eigentlich leben bei Ihnen?
Ja, die werden fast ein Jahr alt.
Und das mit einer viel geräumigeren Schweinewohnung, als die meisten anderen Schweine so je gesehen haben. Ne? Und jetzt machen wir das, was wir eigentlich schon die ganze Zeit machen wollten, denn die Schweine stehen hier schon und riechen, dass wir hier Kartoffeln haben. Richtig. Und die tue ich jetzt einfach mal wo rein?
Ja, da an den Koch.
Halten Sie das Mikro mal.
Ja, sehr gerne. Genau.
Mache ich einfach jetzt hier so rein.
Ja.
Jetzt kommen die Fotoaufnahmen noch. So, jetzt machen wir.
So bitte
ganz, schön, ganz schön viele Fliegen, ne?
Ja, ja, das ist jetzt im Sommer.
Einfach voll. Hier so rein, ja? So.
Ja.
Guck mal hier.
Ups.
So. Jetzt gibt es richtig was zu fressen,
würde ich auch. Ja, genau, bitte aufteilen, dass alle rankommen.
Aufteilen, so. Na, super. Das schmeckt doch.
Super. Und
wenn Sie, liebe Hörer, mal hören wollen, wie man richtig genießt, dann hören Sie jetzt mal zu. Das Ende für die Schweine ist auch ein bisschen angenehmer als in Massenschlachtbetrieben, ne?
Ja, also wir, so wie die bestellt werden, die Fleischerei ist zwei Dörfer weiter, verladen wir die dann montags früh, das ist meist Schlachttag, und fahren die dann rüber und die werden dann in der Einzelschlachtung dort halt getötet.
Weniger Stress, das merkt man dann alles am Fleisch, ne?
Auf alle Fälle, weil die merken gar nicht, dass dem was passiert hier, weil die sowieso immer rinnen und rausgehen und dann gehen sie eben auf den Hänger.
Gehen Sie eben auf dem Hänger, das traurige Ende. Was muss man hier noch alles machen, außer füttern, sauber machen?
Ja, wir ausmisten halt, und die kleinen Tiere versorgen, die Hühner früh rauslassen, draußen ein bisschen Getreide futtern, Wasser frisch reinmachen. Für die Gänse auch haben wir so ein Bad, da muss jeden Tag frisch Wasser reingemacht werden.
Ist einiges zu tun.
Und die Eier aus Nest nehmen.
Und ein paar Eier haben wir dann auch aus den Nestern genommen. Viele waren es heute nicht. Die Hühner hatten vielleicht irgendwie was anderes zu tun. Raus aus den Ställen ging es dann wieder eine ganze Strecke mit dem Fahrzeug über das Gelände. Und irgendwo, in einem der Ställe, stand der ganze Stolz des Bauern Heiko Ternow. So, wir sind jetzt gefühlt durch hunderte Meter Ställe gefahren, Kühe ohne Ende. Jetzt sind wir mittendrin in so einer Melkanlage, die sehr modern ist, könnte ich jetzt mal aus meiner Einschätzung sagen, weil hier stehen so große Edelstahlschränke, sieht aus wie riesige Kühlschränke. Und ganz viel Digitales sehe ich hier, digitale Anzeige, Monitore, so Pads. Was passiert hier genau?
Also früher wurden ja die Kühe immer raus aus dem Stall zum Melkstand gebracht, im Karussell eine Runde gefahren, gemolken und sind dann zurückgegangen in ihre Gruppe. Heute haben wir freien Kuhverkehr, das heißt, die Melkanlage wurde in Gruppe installiert. Jede Gruppe hat jetzt einen Roboter, der kann bis zu 60 Kühe am Tag melken. Und das Prinzip ist so, dass die Tiere hier Kraftfutter bekommen, Pellets. Und die Kuh, ja, das ist, als wenn man Kind einen Bonbon gibt. Sind die immer bestrebt, hierher zu kommen. Die gehen dann praktisch hier rein, dann schließt sich das Tor. Die Kuh wird erkannt da unten. Man sieht das um rechte Bein, der blaue Kasten, das ist so ein Pedometer. Da steht dann, das ist hier die Kuh. Wir haben hier das Beispiel, die 159. Die hat in den letzten Tagen im Durchschnitt pro Melkung 2,8 Kilo Milch gegeben. Das ist das, was jetzt erwartet wird.
Da steht aber
12,8, ja. Und hier sieht man jetzt 4,2 hat sie bisher gegeben. Sie melkt jetzt 3 Minuten 55 Sekunden. Und hier sieht man, wie jedes Viertel Milch gibt anhand der Kurve. Jedes Viertel hat eine eigene Farbe. Und an den Diagrammen kann man erkennen, wie die einzelnen Viertel Milch geben. Und das Gute daran ist, früher hat man mit einem einfachen Melkzeug, hat man alle vier Striche mal gleich Milch gemolken. Und hier erkennt praktisch der Sensor, wenn am einem Viertel keine Milch mehr kommt, nimmt er das Viertel, das Melkzeug ab und melkt die anderen einfach weiter, sodass die Kuh nie blind gemolken wird und damit das Melken viel schonender erfolgt.
Ah, sehr schön. Und mit Viertel meinen Sie, sind das dann diese Zitzen da unten?
Zitzen, genau. Man sieht ja, es ist, also das Euter ist eigentlich in Viertel eingeteilt. Man hat vier Striche. Und die werden als Viertel bezeichnet.
Kann ich mal unten durchgucken hier? Aha, da sehe ich also die Kuh von unten. Ah, ja. Und die genießt ja im Prinzip jetzt die Zeit, weil sie schön fressen kann in der Zeit.
Ja, ja, die kriegt die Pellets hier vorne, die steht ganz ruhig, frisst da und hinten wird die Milch entnommen.
Vorne gefressen, hinten gemolken, das ist auch gut. Das ist ja sehr viel zu sehen bei Ihnen. Kann man Sie denn eigentlich besuchen hier? Kann man noch mal rauskommen hier?
Ja, sehr gerne. Wir machen ja auch mit bei der Landpartie und bieten das halt immer an.
Wenn man Infos haben will über das Gut, wo informiert man sich am besten?
Wir haben eine Internetseite, aber Besucher sind eben immer willkommen, wenn wir darauf vorbereitet sind.
Sagen Sie die Internetseite mal.
oavo-gut-chemnitz.de, ja.
Genau, okay. Das gibt man ein und dann kann man sich selber überzeugen, das, was man heute gehört hat, ist dann hier auch nochmal zu besichtigen. Ich danke recht herzlich. Es war unglaublich schön. Fantastisch, hat viel Spaß gemacht, viel erlebt und das tolle Wetter, was Sie bestellt haben, unglaublich.
Ja.
Und mit dem Bestaunen der hochmodernen Melkanlage endete dann auch meine Mitarbeit im AWO Reha Gut Chemnitz. Es war wie immer eine fantastische Erfahrung. Ich habe sehr nette Mitarbeiter getroffen, auch wie immer, und schöne Tätigkeiten erledigen dürfen. Ich bedanke mich einmal mehr bei unserem Partner, dem Agrarmarketingverband des Landes Brandenburg, Pro Agro, für die tolle Unterstützung. Und ich wünsche Ihnen, liebe Hörer, nun einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal.
Smürek arbeitet auf Radio Potsdam.